Guten Morgen auch von mir. Ich glaube, traditionell sagt man, der Herr ist auferstanden. Haha, wir wollen mit dieser Tradition nicht brechen. Räum mal alles weg, was runterfallen kann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war ganz überrascht, dass ich mal wieder predigen konnte. Ich habe letztens noch gedacht, irgendwie habe ich lange nicht mehr gepredigt. Aber na gut, da kam dann die Anfrage. Ich war das letzte Mal 2018 hier, habe ich nachgeguckt, im Oktober. Ich bin auch auf Facebook und auf Facebook, da gibt es so ein ganz tolles Ding, das heißt Memories. Und da, wenn ich dann einmal am Tag in Facebook bin, dann drücke ich da auf Memories, Erinnerungen, und dann gucke ich immer mal, wo ich da gerade war. Und da habe ich festgestellt, dass ich vor 13 Jahren um diese Zeit in Kiew in der Ukraine war. Ich habe da in der Schule für Bibelstudium gelehrt für 2 Wochen. Und ach, da war alles. Ukrainer, Russen, Amerikaner, Briten, Afrikaner und ein halbes Dutzend andere Nationen. Wir haben da zusammen alle friedlich gesessen. Das JMEM-Zentrum in Kiew war ein Hausboot auf dem Fluss Dnepr. Und ich konnte also immer diese wunderbare Aussicht genießen. Und einen Tag habe ich dann die gesamte Schule zum Essen eingeladen. Und damals konnte man noch für 85 Euro 22 Leute satt kriegen. Das war mal richtig cool. Kannst du das erste... Eine Predigt zum Fürchten oder eine Predigt zu fürchten. Wie gesagt, vor 13 Jahren war ich in Kiew. Vor 10 Jahren kam es in Kiew auf dem Maidanplatz zu einem Massaker an Demonstranten, die für die Annäherung der Ukraine an die EU kämpften. Und als ich das damals dann im Fernsehen gesehen habe, habe ich mir gedacht, da warst du vor 3 Jahren. Da sah der noch ganz anders aus. Der hat auch danach wieder anders ausgesehen. Da war wieder alles aufgeräumt. Einen Monat später hat der russische Präsident Putin den Anschluss der Krim an die Russische Föderation verkündet. Und dann war da natürlich immer noch viel Aufruhr. Und jetzt, 10 Jahre später, führt die Ukraine Krieg gegen Russland und der Maidanplatz wieder so aus wie vor 10 Jahren. Als ich gehört habe, dass Russland in die Ukraine eingewandert ist, da habe ich wirklich Angst bekommen, weil da plötzlich so nah war. All die Kriege, von denen man so hört, das ist irgendwie alles so weit weg. Und wenn man dennoch selber da war, ich war ja auch viel in Russland, 6 oder 7 Mal, habe da in Jüngerschaftsschulen gelehrt. Ich weiß noch, ich war in Rostow am Don, da war das Zentrum. Und als dieser Prigozhin dann den Marsch auf Moskau begonnen hat und der dann plötzlich da in Rostow war und die Bilder kamen, da stand der vor so einem Panzer, vor so einer Kaserne und hat da irgendeine Rede gehalten. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, da bin ich jeden Tag mit dem Bus dran vorbeigefahren. Plötzlich wird die Sache nah. Also zumindest für mich war die plötzlich nah. Und ich habe mir gedacht, das ist ja nun wirklich nicht weit weg. Aber nichtsdestotrotz, ich hab dann nur gehofft, dass die weltpolitische Situation nicht noch weiter aus den Fugen gerät und die Furcht, die in mir so ein bisschen aufkam, nicht so groß wird. Fürchten ist eigentlich ganz leicht. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass ich mich nicht mehr vor vielen Dingen fürchte. Als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich natürlich ganz traditionell Matthäus 28 gelesen und da ist in Vers 5, sprach der Engel zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Und in Vers 8 gingen sie eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. Also Furcht und Freude passen da offensichtlich zusammen. Und siehe da, sie begegneten Jesus und auch er sagte, fürchtet euch nicht. Und da habe ich gedacht, dieses Fürchten, Naja, dann hatte ich wenigstens schon mal so einen Gedanken, ne? Wie er sagte, ich habe erst vor 2 Wochen so die Anfrage gekriegt, dann habe ich gesagt, ja, fürchten, das wäre mal cool. Und dann habe ich aber auch eine ganze Zeit lang nichts gehört, so von Gott. Und dann saß ich in der Firma und dann kamen mir 2 Situationen in den Sinn, wo ich mich gefürchtet habe. Die erste Situation war in Russland. Das JMEM-Zentrum in Rostov lag in einer ganz schlechten Gegend. Also 3 Häuser weiter unten hatte die Mafia ihr Waffenlager. Im Supermarkt gegenüber konnte man wahrscheinlich auch noch andere Dinge kaufen, außer Obst und Gemüse für den täglichen Bedarf. Immer wenn man in Russland ein Taxi haben will oder keinen Bock hat, mit der Marschrutka oder dem Bus zu fahren, stellt man sich einfach an die Straße, hält die Hand raus und dann hält ein Auto an und fragt, wo wollen Sie denn hin? Und dann habe ich gesagt, Komakanskaja, so hieß diese Straße, glaube ich. Und da hat er gesagt, nee, da fahre ich nicht hin. Okay. Und dann habe ich irgendwann einen gefunden, der mich dann da hingefahren hat, war ja nicht schlimm. Aber ich musste immer, wenn ich vom JMEM-Zentrum ins Zentrum wollte, musste ich den Bus nehmen. Und dafür musste ich da irgendwie so eine Straße entlang, da über so ein Feld. Und da waren immer so wilde Hunde. Und die haben mich ständig bekläfft. Und ach, das ging mir jedes Mal auf den Senkel. Ich hatte dann jedes Mal Angst, dass mich irgendwann einer beißt. Und dann war ich wieder im Zentrum und da habe ich zu Gott gesagt, das mit den Hunden geht mir echt auf den Senkel. Und dann hatte ich das Gefühl, dass er zu mir sagt, nimm mal deinen Schirm mit. Und ich habe so einen kleinen Schirm, ne, wenn du da drauf drückst, dann ploppt der so raus. Aber ich hatte da noch den Bändel drum, damit der nicht direkt aufging. Naja gut, dann hatte ich den. Und dann kamen wieder diese Hunde und dann kam dieser besonders aggressive Schäferhund, der mich dann wirklich angekläfft hat. Und dann habe ich den Schirm in seine Richtung gehalten. Und hab gesagt, in Jesu Namen verschwinde, hab auf den Knopf gedrückt, ging das Ding raus, schwupp waren die Hunde weg und seitdem hatte ich nie wieder ein Problem mit den Hunden. Ich bin halt immer nur die Straße entlang gegangen, hab meinen Schirm, also ich kann euch sagen, wilde, verlotterte Straßenhunde, die haben mir wirklich Angst gemacht. Die zweite Situation, die mir in den Sinn kam, wo ich mich gefürchtet habe, war zu Corona. Da wurde ja Benzin und Diesel irgendwann subventioniert. Der Preis wurde künstlich nach unten gedrückt, damit wir alle nicht so viel dafür bezahlen können. Und dann hat diese Preisbremse für den Sprit aufgehört. Und dann bin ich morgens zur Arbeit gefahren um kurz nach 5. Und dann bin ich an der Tankstelle da in Wermelskirchen auf dem Weg zur Autobahn vorbeigestanden. Dann stand da Diesel 2,38 Euro. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht und ich habe gesagt, Herr, wie um alles in der Welt soll ich alle die Rechnung bezahlen? Ich bin verheiratet, wir haben 2 Kinder, haben ein Haus gemietet, wo man mit 4 Leuten drin wohnen kann, wir haben 2 freilaufende Katzen. Das will alles bezahlt werden. Ich konnte ja jetzt schlecht zu meinem Vermieter gehen und sagen, hör mal Martin, der Sprit ist so teuer, ich musste die Miete leider halbieren. Dann sagt er, klar, kein Ding, machen wir. Und da habe ich richtig Angst gekriegt. Da hatte ich wirklich Existenzangst. Und ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben bei uns in der GZD. Wir haben da so eine App und der ist ganz oft angeklickt worden und gelesen worden. Ich habe da auch ganz viele Reaktionen drauf gekriegt, dass viele Leute gesagt haben, danke, dass du das geschrieben hast, weil das ist genau das, was ich im Moment auch fühle. Ich hatte Anfang des Jahres nochmal richtig Angst. Und zwar habe ich mir das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler mal schicken lassen. Da geht es um Steuerverschwendung in Deutschland. Wenn ihr euch mal richtig fürchten wollt, was mit Steuern passiert, dann kann ich euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. In meiner Recherche über Fürchten kam ich dann dazu, das Fürchten, das Wort Fürchten kommt in der Bibel 152 Mal vor. In allen möglichen Versionen, fürchten, fürchteten, fürchtet euch nicht, fürchtet dich nicht und so weiter. Und dann bin ich mal einfach so verschiedene Verse durchgegangen. Und das erste Mal, dass sich jemand fürchtete, war Adam. Da steht in 1. Mose, Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und da habe ich gedacht, okay, was sind Reaktionen auf Furcht? Hier war es Verstecken. Adam wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung und er hat sich versteckt und gedacht, okay, vielleicht sieht Gott mich nicht, aber wenn man die Geschichte der Vorsicht für eine super Zeit er mit Gott hatte, frage ich mich, warum fürchtet ihr ihn jetzt? Also eine Reaktion auf Fürchten ist Verstecken. Dann habe ich weiter in der Bibel so rumgescrollt und dann als nächstes kam die Situation 1. Mose 18, wo Abraham und Sarah ein Nachkomme versprochen wurde. Und die waren ja schon beide hochbetagt. Und Sarah fand das äußerst belustigend. Und dann steht da, da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, das ist nicht so, du hast gelacht. Das heißt also, eine andere Reaktion auf Fürchten ist verleugnen. Okay, gucken wir mal weiter. Als nächstes ging es dann in 1. Mose 26 weiter. Wenn die Leute vor Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten um Rebekkas Willen, denn sie ist schön von Gestalt. Eine weitere Reaktion auf Furcht ist Lügen. Dann weiter im Alten Testament, also ich, das waren, ne, wie gesagt, 152 Mal kommt das vor. Ich habe mich da einfach so ein bisschen runtergescrollt. Da nahm Gideon 10 Mann, steht in Richter, von seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun und tat's in der Nacht. Das heißt also, eine andere Reaktion auf Furcht ist Verheimlichen. Weiter ging es in Richter, Kapitel 8, und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jether, steh auf und erschlage sie, aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Also ist eine weitere Reaktion auf Furcht, verweigern. Wenn man dann weiter zu Samuel geht, kommt man an den Punkt, wo das Hause Saul genommen wurde und den Thron David aufgerichtet wurde. Und dann kommt man an eine Stelle, da steht, da konnte er Abner kein Wort mehr antworten. So fürchtete er sich vor ihm. Weitere Reaktion von Fürchten ist Verstummen. Dann ging es weiter in 1. Chronik. Da war die Bundeslade war auf dem Weg. David sollte die ja wegbringen. Und dann kam dieser Karren irgendwann ins Schlingern und Usa hat dann nach der Karre gegriffen und der Herr erschlug ihn da und er starb noch vor Ort. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss und man nannte die Stätte Peres Usa bis auf den Tag. Und an jenem Tage fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Also eine weitere Reaktion auf Furcht kann sein, verzweifeln. So nach dem Motto, wie soll ich denn diese Aufgabe erledigen, wenn alles, was du machst, dich eigentlich umbringen kann? Dann ging es weiter zu Samuel. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Heißt also, eine weitere Reaktion auf Furcht kann Menschenfurcht sein. Und Menschenfurcht, habe ich festgestellt, in all den Jahren ist eigentlich eine sehr große Furcht, die sehr verbreitet ist. Weil, was sollen denn die anderen darüber denken? Ein typischer Satz. Was sollen denn die anderen darüber denken? Ja, ist mir das vielleicht mal egal? Wie egal mir das sein kann? Ich habe lange, lange Jahre dafür gebraucht, um zumindest die Menschenfurcht, die ein Level 10 bei mir vielleicht hatte, auf Level 2 runterzubringen. Es gibt nicht mehr vielen Menschen, die ich fürchte. Ich fürchte mich vor so Leuten wie so einem Putin. Ich fürchte mich vor so Leuten wie so einem, wie heißt der chinesische, Xi Jinping, der, ich glaube ja, ne? Mit seiner Vision. Ich fürchte mich vor so einem Kim Jong-un, so einem Nordkoreaner. Ich fürchte mich davor, dass Trump Präsident wird. Das wären Typen, vor denen ich mich vielleicht fürchten würde. Aber am Ende des Tages bringt das auch nichts. In Samuel geht's dann weiter. Die Sache mit Goliath und so kennt ihr ja auch, ne, der Riese. Und als er noch mit ihm redete, siehe, da kam rauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gad, aus den Reihen der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Das heißt also, eine andere Reaktion auf Furcht kann Flucht sein. Einfach der Situation entgehen und hoffen, dass alles besser wird. Ich habe dann einfach die ganze Sache mit David und Goliath nochmal weitergelesen und habe dann festgestellt, im weiteren Verlauf, wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht, David nimmt so einen kleinen Stein, haut dem Typ das vor Dez und ploppt dich die ganze Kiste auf den Boden und ist tot. Da habe ich gedacht, da muss doch irgendwo auch Furcht sein oder so. Ne? Da steht nicht ein Wort. Der David so, ja gut, der ist halt ein bisschen größer, aber ich habe auch schon Bären und Löwen umgebracht. Also, wieso sollte ich jetzt vor dem Angst haben? Ne? Also da steht nicht, er zögerte oder er fragte sich, ah, wie mache ich das oder so. Er hat sogar diese super tolle Power-Rüstung, die er da vom König gekriegt hat, abgelegt. Er hat gesagt, ne, kann ich mich doch nicht bewegen. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir wissen, wer hinter uns steht, dann kann es uns völlig egal sein, wer vor uns steht. Und das ist genau das, was David gemacht hat. Er wusste ganz genau, dass Gott hinter ihm steht und er dadurch die Kraft hatte, das zu tun, was er dann getan hat. Also, wenn wir wissen, wer hinter uns steht, dann ist egal, wer vor uns steht. Ein letztes, was ich dann noch gefunden habe, ist im Neuen Testament. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Gutsherrn, der seine drei Diener hat und dem ersten gibt er 5 Zentner und dem nächsten gibt er 2 Zentner und dem letzten gibt er 1 Zentner und sagt, ich bin jetzt mal weg, macht das Beste drauf. Der 5 Zentner hatte, hat nochmal 5 draus gemacht, also Gewinn gemacht. Der 2 hatte, hat nochmal 2 draus gemacht und der 1 Zentner bekommen hat, der hat nichts gemacht. Und dann steht da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht gestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Also eine weitere Reaktion auf Furcht ist vermeiden. In dem Fall hat er es vermieden, ein Risiko einzugehen. Dabei sagt ihm sein Herr ganz klar, dann hättest du doch wenigstens zu den Geldwechseln bringen können, da hätte ich wenigstens noch 1,75% pro Jahr gekriegt. Dann hätte ich ja wenigstens noch ein bisschen Gewinn gemacht. Aber hier hat er sich entschieden, es total zu vermeiden. Also die Reaktionen auf Fürchten können ganz unterschiedlich sein. Aber sie sind menschlich und sie sind so alt wie die Bibel. Und dann bin ich zu 2. Chronik 20 gekommen. Und da wusste ich, dass das, glaube ich, ich habe das dann ein paar Mal durchgelesen und habe gedacht, da ist so viel drin. Auch Reaktionen auf Furcht. Das ist ein sehr langer Text eigentlich, der geht über 24 Verse. Ich habe mich aber entschieden, ein paar Sachen rauszulassen. Dann immer den Vorwurf, ja, man kann das rauslassen, um zu seinem Punkt zu kommen. Ihr könnt nach der Predigt gerne 2. Chronik 20 lesen. Und wenn ihr der Meinung seid, ich hätte da irgendwas falsch gemacht, dann sagt mir das bitte. Aber ich konnte mit der Version, die ich hier jetzt habe, sehr gut leben. So, fangen wir mal an. Danach kamen die Moabiter, Ammoniter, Mennoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers von Edom. Und siehe, sie sind schon in En-Gedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten aufrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Danach folgt ein sehr langes Gebet von Josaphat. Das habe ich bewusst rausgenommen, weil da ist so viel drin. Da bräuchte ich noch eine Extrastunde. Und deswegen habe ich das einfach mal rausgelassen. Ihr könnt das gerne nachlesen. Also 2. Chronik 20. Dann geht es in dem Text weiter. Denn das ist auch noch Teil des Gebets. Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen, aber der Geist des Herrn kam mitten in die Gemeinde auf Jahaziel. Es war ein Prophet. Und Jahaziel sprach, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Wie gesagt, wenn wir wissen, wer hinter uns steht, müssen wir keine Angst vor dem haben, der vor uns steht. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor den Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme gen Himmel. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, also dem Jahaziel, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Dann kommen wieder ein paar Verse, wie dieses ganze Gemenge da von dieser großen Menge an Heer durcheinander gebracht wird von Gott. Lange Rede, kurzer Sinn. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann und sie sich gegen das Heer wenden wollen, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war in Rom. Bam! Das ist doch mal eine Story, wa? Gott, findest du nur in der Bibel. Tja, denn, als ich dann diesen Text hatte, da habe ich mir gedacht, was sind denn da die Reaktionen auf Furcht? Und ich will euch jetzt keine Angst machen, das sind viele. Fürchten führt sie ins Gebet. Das ist die erste Reaktion von Josaphat in Vers 4. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Fürchten führte sie dazu, den Herrn zu suchen. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, gut. Vielleicht sollte ich mal ein Handout hier lesen. Fürchten führt dazu, sich Verbündete zu suchen. Also nicht alle kamen, aber aus allen Städten. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Das heißt also, er will nicht alleine dastehen, sondern er sucht Leute, die sich mit ihm im Gebet verbünden und fürs Volk dafür eintreten. Wir können natürlich Einzelkämpfer sein, das ist manchmal richtig, aber viel stärker ist man im Verbund. Wenn Europa nicht zusammenstehen würde in der Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland, dann wird der Putin sich wahrscheinlich ins Fäustchen lachen und sagen, Frankreich ist gegen uns. Naja, holt euch ein Baguette, trinkt einen Kaffee und lasst uns hier in Ruhe Krieg machen. Also aber die Europäische Union hat sich gemeinsam zusammengetan, um hinter der Ukraine zu stehen. Fürchten führt zur Erkenntnis. In Vers 12 heißt es, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Und es führt zu Ratlosigkeit. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Also Furcht führt zur Erkenntnis und zu Ratlosigkeit. Und das ist gut. Wie oft agieren wir, wenn wir uns fürchten, aus unserer Kraft, aus unseren Ideen? Ich wäre in Russland doch nie im Leben selber auf die Idee gekommen, an einem sonnigen Tag meinen Schirm mitzunehmen. Hört es jetzt blöd an. Ich glaube, das war Gott. Ich kann euch noch von einer anderen Geschichte erzählen. Ich war mal 8 Monate in Südafrika und habe da in einer Leiterschaftsschule mitgearbeitet. Und in Südafrika gibt's weiße, farbige und schwarze. Darf ich es überhaupt sagen? Politisch korrekt ist es nicht. Aber als ich in Südafrika gab es da weiße, farbige und schwarze. Und ich habe immer Angst gehabt, wenn ich abends da durch die Straßen gegangen bin, in der Nähe von Kapstadt, wo auch viel Gewalt ist, und habe mich davor gefürchtet, daher zu gehen. Und dann habe ich einen Tag, war ich da am Strand und guckte auf das Wasser, und dann habe ich Gott gefragt, woher kommt diese Angst? Warum fürchte ich mich davor? Dann hat er mir ein Lied in den Sinn gebracht aus Kindertagen. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, wir. Und dann habe ich so gesagt, echt jetzt? Ja, aber es ist Geschichte, ganz einfach. Da habe ich gesagt, im Namen Jesu, ich habe keine Angst vor diesen Menschen. Das sind Brüder und Schwestern, die sind genauso lieb, geliebt wie jeder andere Mensch auf dieser Erde auch. Und ab diesem Tag konnte ich mich komplett frei in diesem Land bewegen. Fürchten führt zu Ratlosigkeit. Fürchten führt zu Einigkeit. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Eltern und Söhne. Einigkeit ist auch eine Sache. Wenn irgendwas uneinig ist oder zerrissen ist, dann kommt man auf keinen grünen Zweig. Sommerzeit. Seit 2018 versucht die EU, die Sommerzeit abzuschaffen. Aber da sie sich nicht einig sind, ob sie bei der Winterzeit oder bei der Sommerzeit sein sollen, werden wir dieses Gedöns jedes Jahr zweimal aufs Neue. Fürchten bewegt den Geist des Herrn in Vers 14. Aber der Geist des Herrn kam mitten in die Gemeinde auf Jahaziel. Wenn wir Gott anrufen, dann verstummt der nicht. Er redet. Er verändert Umstände. Er verändert Dinge. Fürchten bewegt den Geist Gottes. Fürchten führt zur Freisetzung des Wort Gottes. Und Jahaziel sprach, das sind denn wahrscheinlich die Worte des Herrn, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor dem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Fürchten führt zu Wegweisung. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Er sagt nicht nur, fürchtet euch nicht. Ja, dann bleiben wir jetzt hier sitzen und fürchten uns nicht. Nein. Action ist angesagt. Wir müssen auch was tun. Wir müssen auch trotz aller Furcht Schritte wagen. Natürlich hätte ich in Rostov in der Base sitzen bleiben können und sagen können, ich gehe nie wieder in die Stadt, weil ich Angst vor den Hunden habe. Ich hätte auch in Südafrika nachmittags nach Hause gehen können, hätte den ganzen Tag in meiner Bude, die ich da hatte, sitzen können und wäre nicht rausgegangen bis zum nächsten Morgen, wo es wieder hell ist. Aber Gott hat Wegweisung gegeben, hat Ideen gegeben, damit ich mich wieder befreit bewegen kann. Fürchten führt in die Anbetung. In Vers 18 und 19 lesen wir, da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor den Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit lauter Stimme gen Himmel. Fürchten führt zu Taten. Nee, Moment. Fürchten führt zu Anbetung? Ja, genau. Ich finde, da muss ich jetzt mal einen zurückgehen. Anbetung ist ein wichtiger Teil, auch in meinem Leben. Anbetung hat so viele verschiedene Formen. Ich habe einen Job, da bin ich ganz alleine unten in meiner Abteilung. Keiner geht mir um den Senkel. Mein Betriebsleiter kommt morgens um 7:30 rein, fragt, alles in Ordnung. Dann sage ich ja, dann geht er wieder raus. Und wenn ich Pech habe, kommt er um 12 nochmal. Ansonsten kann ich da unten schalten und walten, wie ich will. Und ich habe, als ich diesen, ich habe euch erzählt von der Geschichte mit 2,38 Euro für einen Liter Diesel. Und an dem Tag saß ich unten in meiner kleinen Abteilung, habe da irgendwelche Bohrer geschliffen oder vorbereitet. Und diese Furcht, diese Existenzangst, die kroch so langsam immer weiter in mir hoch. Plötzlich hatte ich nur noch unbezahlte Rechnungen und einen Gerichtsvollzieher und meine Gedankenwelt, die hat immer schneller angefangen, sich zu drehen. Und ich bin so ein Typ, ich sitze nicht da. Ich habe die Maschine ausgemacht, das Radio ausgemacht, bin aufgestanden, habe gesagt, im Namen Jesus, ich habe keine Existenzängste. Habe mich wieder hingesetzt, das Radio wieder angemacht, habe die Maschine wieder angemacht und habe weitergearbeitet. Das war für mich ein Gebet. Und dann habe ich mir noch eine CD aus dem Auto geholt mit Lobpreisliedern, habe die reingetan. Das ist Teil der Reaktion auf Furcht. Fürchten führt zu Taten. Und sie machten sich früher morgen auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat zu ihnen, hört mir Juda und ihr Einwohner, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Dann gibt's noch, fürchten führt dazu, sich Rat zu suchen. In Vers 21 heißt es, und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie im heiligen Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten hersungen und sprächen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewig. Und fürchten führt zu Lobpreis und Danksagung und ich habe dieses Wort Proklamation plötzlich im Kopf gehabt und da sagt der Duden, öffentliche, feierliche, oft amtliche Verkündigung. Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Er proklamiert da Gottes Sieg. Und zuletzt fürchten führt zum Staunen. Und siehe da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Wenn wir die richtige Reaktion auf Furcht zeigen, dann werden wir wahrscheinlich am Ende des Tages aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, was Gott alles möglich ist. Furcht und Frucht haben nicht nur die gleiche Anzahl Buchstaben, sondern sie haben auch die gleichen Buchstaben. Alles, was man machen muss, man muss das U und das R umdrehen, so wird aus Furcht Frucht. Wenn ich jetzt in England wäre, würde ich sagen, are you ready for change? Also, bist du bereit für Veränderungen? Das funktioniert im Deutschen nicht und ich habe mir auch wirklich keine Gedanken darüber gemacht, wie ich da jetzt noch irgendwie ein Wortspiel draus kreiere. Sagt meine Frau wieder, das Wort gibt's doch gar nicht. Da sage ich, ich habe es doch gerade gesagt, natürlich gibt's das. Man kann mir jetzt Blauäugigkeit vorwerfen und da gebe ich dir sogar recht. Aber in unserer völlig verkopften Gesellschaft und Welt heutzutage, mit all diesen Informationen, die wir bekommen, da haben wir ein wenig die Leichtigkeit und diese kindliche Naivität verloren, die wir doch eigentlich als Kinder Gottes haben sollten. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Furcht in eurem Leben ist eine völlig legitime Sache. Aber überlegt euch, wie ihr darauf reagiert.